Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Hondel. Guten Tag oder auch schon schönen guten Abend. In der Zeit dazwischen bis 18 Uhr geht es hier unter anderem endlich wieder um Theater. Also so richtig Theater mit lebendigen Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne und echten Menschen im Publikum. Das Ganze im Schauspielhaus Bochum. Über die Inszenierung von Elias Canettis Stück Die Befristeten berichten wir gleich. Zuerst aber sprechen wir über Spike Lee, der ja schon lange bevor die Black Lives Matter Bewegung weltweit Hunderttausende zu Protesten versammelte, den Rassismus ins Visier genommen hat. Spike Lee machte wütende Filme über den Black Panther-Führer Malcolm X und über rassistische Polizeigewalt in New York, über Lynchmorde und über die rassistischen Klischees in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Und jetzt kommt Spike Lees neuer Film raus, eine Netflix-Produktion, Da Five Bloods. Und da geht es um vier schwarze Vietnamkriegsveteranen, die nach einem halben Jahrhundert nach Vietnam zurückkehren. Genaueres weiß unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus. Hallo Frau Nicodemus.
Hallo.
Ja, bleiben wir erstmal beim Plot. Was wollen Spike Lees schwarze Veteranen denn in Vietnam?
Ja, drei Dinge ziehen diese Veteranen eigentlich nach Vietnam zurück, nämlich traumatische Kriegserlebnisse, denen sie stellen müssen, ein Akt der Pietät und reine Gier. Denn diese vier afroamerikanischen Ex-GIs, die wollen die sterblichen Überreste eines damals im Gefecht getöteten Kameraden bergen, die irgendwo tief im vietnamesischen Dschungel liegen, und diese Gebeine wollen sie in die USA überführen. Diese Veteranen suchen aber im Dschungel noch etwas anderes, nämlich einen Schatz, eine Kiste voller Goldbarren, die damals mit einem Militärflugzeug während des Krieges abgestürzt ist und die sie vergraben haben. Mit diesem Gold wollten die USA ihre vietnamesischen Verbündeten bezahlen. Und nun machen sich diese vier Schatzsucher auf in den Dschungel mit Rucksäcken und Metalldetektoren. Und bei dieser Expedition, ja, werden sie natürlich mit ihren Traumata konfrontiert, die lange zurückliegen, aber ihnen begegnet auch eine NGO-Truppe, die Tretminen wegräumt, korrupte vietnamesische Beamte, Moskitos, Schlangen und natürlich die eigenen Dämonen.
Ja, klingt insgesamt einigermaßen ja durchgeknallt. Wie erzählt Spike Lee diese Schatzsuche?
Ja, durchgeknallt ist wirklich diese Genremischung. Der Film beginnt als Buddy-Movie, also als Freundschaftsfilm. Wir sehen die Wiedervereinigung der Veteranen in Ho Chi Minh City, Cocktails werden gehoben, in einem Club lässt man die Puppen tanzen, dann geht's in den Dschungel. Da gibt es so eine Ästhetik von Jäger des verlorenen Schatzes mit überwachsenen Tempelruinen. Ja, dann gibt es Rückblenden, in denen das Filmformat wechselt, quadratisch wird. Und das ist interessant, denn in diesen Rückblenden stellen die älteren Schauspieler ihre ein halbes Jahrhundert jüngeren Figuren ebenfalls dar, so als löse sich die Zeitlichkeit auf oder so als ja, Folge der Vietnamkrieg sie als Trauma in einer ewigen Gegenwart. Und in diesen Rückblenden, da hatte ich meine Schwierigkeiten mit, gibt es Gefechtsszenen, die sind so gefilmt wie schlechte Vietnamkriegsfilme der 80er und 90er Jahre. Also aus der Perspektive der GI sehen wir, wie sie gesichtslose Vietnamesen mit Maschinengewehrsalven niedermähen. Und ob damit diese chauvinistischen, martialischen Vietnamkriegsfilme des amerikanischen Kinos kommentiert oder ironisiert werden sollen, das kann ich nicht wirklich sagen. Aber in jedem Fall, ja, ist es eine wirklich durchgeknallte Mischung der Genres und Ästhetiken.
Hm. Dieses Collagenhaft erinnert ja jetzt auch ein bisschen an den aktuellen Film, den Spike Lee vor ein paar Tagen ins Netz gestellt hat, so als Kommentar zu den aktuellen Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Da hat er ja reale und fiktionale Bilder von Polizeigewalt gegen Schwarze zusammengeschnitten, also unter anderem so eine Szene aus seinem Film Do the Right Thing mit der Tötung von George Floyd. Immer wieder weiße Polizisten, die Schwarze würgen und ersticken. Was, Frau Nicodemus, erzählt denn sein neuer Film über die USA von heute?
Also man kann sagen, es gibt wirklich eine sehr ernste, hochpolitische Grundmelodie. In den Dialogen der Veteranen wird immer wieder gesagt, das war nicht unser Krieg. Es wird auch erwähnt, dass der Anteil der schwarzen Soldaten, die nach Vietnam eingezogen wurden, dreimal so hoch war wie der Anteil der Schwarzen an der Gesamtbevölkerung. Und einmal sehen wir einen der Veteranen verwirrt durch den Dschungel laufen. Seine innere Stimme wird zu einem phantasmagorischen Monolog und Rap. Da geht es um den unmoralischen Krieg in Vietnam, aber auch um den alltäglichen Krieg zu Hause, in den Straßen, um die Polizeirazzien.
also durchaus präsent, die Gewalt von heute. Wie würden Sie diesen Film Dar Five Bloods so ins Gesamtwerk von Spike Lee einordnen? Ist das jetzt die Krönung des Gesamtwerks?
Naja, ich würde sagen, ja, das ist schon ein, wie soll man sagen, ein halluzinatorischer Trip. Ich glaube, es ist nicht einer seiner besten Filme, aber vielleicht sein verrücktester und auch sein, das ist ja auch eine Leistung oder irgendwie auch berührend, sein vielleicht verzweifelster Film, weil er eben auf ganz traurig und verrückte Weise mit der traurigen, verrückten politischen Verhältnissen in den USA sich dazu verhält, mit einer wirklich entgrenzten Erzählung. Also zu Beginn sagt einer der schwarzen Veteranen, dass mit Donald Trump letztlich ja ein Ku Klux Klan-Mann im Weißen Haus sitze. Und wenn man sich das so als eigentlich so banal hingeworfene Ungeheuerlichkeit vor Augen führt, dann macht eben The Five Bloods im Werk von Spike Lee auch nochmal einen besonderen Sinn. Denn bisher hat er sich eigentlich immer wieder Einzelaspekten des US-amerikanischen Rassismus gewidmet. Sie haben es ja schon angedeutet, dem Showbusiness, einem Lynchmord und so weiter. Und dieser Film ist wirklich eine Explosion der Wut und Verzweiflung, deren Trümmer und Splitter wirklich in die US-amerikanische Gewaltgeschichte und Rassismusgeschichte ragen und genauso in die Gegenwart mit diesem absolut verrückten, auch kruden Genremix.
Dankeschön. Katja Dinkodemus war das über den neuen Film von Spike Lee, Dar Five Bloods, zu sehen ab morgen bei Netflix und hört sich so an, als ob das wirklich absolut eine Empfehlung wäre. Auch die Ausstellung, die gerade in der Kunsthalle Basel eröffnet wurde, wirkt ein bisschen wie ein visueller Kommentar zur aktuellen Auseinandersetzung mit dem systemischen Rassismus. Aber natürlich war das Projekt schon lange geplant. Centropy heißt die Ausstellung der afroamerikanischen Fotografin Dina Lawson. Und jedes einzelne ihrer Bilder ist eine Stellungnahme gegen Rassismus, meint Rudolf Schmitz, der die Ausstellung für sie gesehen hat.
The killing of George Floyd is on the one hand the latest in a long string.
George Floyds Tod ist nur der jüngste in einer Reihe von Todesfällen schwarzer Frauen und Männer, die durch die Polizei und das System, das sie eigentlich schützen sollte, verursacht wurden. Dinah ist damit aufgewachsen, hat es gesehen und darunter gelitten. Und ihre Fotografien sind in gewisser Weise die Antwort. Sie gibt schwarzem Leben die Intelligenz, die Schönheit und den Glanz zurück, den es verdient.
Black life, the sense of the intelligence, the beauty, the resplendence that they deserve.
Die Bilder des schwarzen Alltags, die Dina Lawson präsentiert, sind hard stuff. Schönheit, Glanz, Intelligenz, zweifellos. Aber das alles umgeben von Armut, Verwahrlosung, Chaos, mühsam improvisierter Ordnung. Also keine sentimentale Verzuckerung der Lebensumstände, sondern eindringlicher Blick. Aber ein Blick voller Zärtlichkeit und mit großem Respekt. Auf provozierende, selbstbewusste Nacktheit, kraftvoll bizarre Posen. Zum Beispiel die schwangere Brasilianerin, die sich auf der Steintreppe ihrer Wohnung hingestreckt präsentiert. Lässig, aber auch hellwach und irgendwie argwöhnisch. Von ihrer majestätischen Ausstrahlung fasziniert, bemerkt man erst nach einiger Zeit den schwarzen Gegenstand, der die Fessel ihres linken Beins umschließt.
Everything about it is calculated to look.
Alles sieht so aus, als ginge es da um eine Referenz an eine lange historische Tradition. Man denkt an Manets Olympia. Und dann sieht man an ihrem Knöchel dieses Ding, diese Fußfessel. Sie steht also unter Hausarrest.
And you get closer to it, you realize it's an ankle monitor. So she is in fact under house arrest.
Manets Olympia ist keine zufällige Assoziation. Eines der wenigen Bilder der Kunstgeschichte, in dem eine Schwarze zur Hauptperson wurde. Vielleicht haben Lawsons Fotografien deshalb Gemäldeformat, um den blinden Fleck, der die Kunstgeschichte durchzieht, zu korrigieren. Mindestens einen Meter breit öffnen sich da Türen in eine selten repräsentierte Welt. Fast schreckt man zurück, denn ob man dort willkommen wäre, ist fraglich. Die prekären Lebensumstände jedenfalls sind unübersehbar.
So much of Dina Lawson's work is sort of affirming the positivity.
Vieles in Dina Lawsons Werk betont das Positive im Leben der Schwarzen. Aber ganz sacht legt sie auch den Finger auf die Situation, in der diese Menschen leben. Trotz ihrer Würde und Anmut leben sie in prekären Verhältnissen, egal ob in Jamaika, Brasilien oder in den Vereinigten Staaten. Und das hat mit einem kaputten System zu tun, das sie zu Verlierern macht.
Or Brazil, or the US, are the result of a system that is broken and is failing them.
Dina Lawsons Empathie gilt zweifellos den Frauen. Ob da ein Trio in akrobatischer Formation auf einem Teppich liegend posiert oder eine junge Frau nackt und auf den Knien auf dem Bett ihres toten Partners balanciert, auf einer Tagesdecke mit überdimensionalen Tulpenblüten, sie werden uns als Göttinnen präsentiert. Das ist kein Kitsch, keine verblendete Idolatrie. Dina Lawson schlägt uns diesen Blick, dieses Gedankenspiel lediglich vor.
And so she wanted to treat this woman almost like a saint. Like a divinity figure.
Sie behandelt diese Frau wie eine Heilige, wie eine Göttin, der Anbetung und Verehrung gebührt. Und das ist wunderbar, denn sie lebt in ärmlichen Verhältnissen. Schrank und Fußboden sind kaputt. Trotzdem könnte sie eine Heilige sein.
The floor is kind of trashed, and yet she might be a saint.
Und es ist die genau kalkulierte Mischung aus Intimität, inszenierter Künstlichkeit und schonungslosem Realismus, die diese Fotografien so spannend macht. Selbstverständlich geht es darum, eine bislang unterdrückte oder nicht beachtete Ikonografie schwarzen Alltags zu etablieren. Doch dazu muss Dina Lawson nicht explizit politisch werden, muss keine Demonstrationen oder Gewalttaten fotografieren. Denn jedes dieser Bilder ist eine Stellungnahme gegen Rassismus. Jedes ist zärtlich, empathisch, parteilich. Die Kunsthalle Basel bietet jetzt Gelegenheit, mit diesen Bildern zusammen zu sein und sie zu betrachten. Und sich in den Spiegelrändern, die diese Fotografien umgeben, zu reflektieren.
Schwarze Körper, weiße Blicke. Rudolf Schmitz berichtete über die Fotografien von Dina Lawson zu sehen in der Kunsthalle Basel. Sie hören den Deutschlandfunk Kultur heute, 17.47 Uhr ist es jetzt. Endlich wieder Theater. So nach und nach jedenfalls dürfen die Bühnen wieder. Und zu den ersten großen Häusern, die das auch tatsächlich tun, gehört das Schauspielhaus Bochum. Der Intendant dort, Johann Simons, hat es sich also nicht nehmen lassen, ein Stück unter Corona-Bedingungen zu inszenieren. Und zwar Die Befristeten von Elias Canetti. Eine Art Science-Fiction-Vision einer Welt, in der die Menschen den Zeitpunkt ihres Todes kennen. Von einem in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Theaterabend berichtet aus Bochum Dorothea Markus.
Die Eintrittskarte war zum Selbstausdrucken. Quälend lang dauerte die Abfertigungsprozedur im Foyer. Und dann findet sich ein Häuflein von 50 Zuschauern in einem traurig entkernten Theatersaal, der für 800 ausgelegt ist. Versprengt, vereinsamt und aufgrund der Gratiskarten seltsam privilegiert. Und doch ist es auch erhebend und tröstlich, endlich wieder im Theater zu sein. Und wie um zu beweisen, wie unverzichtbar es für die Reflexion des Menschen über die letzten nicht ganz erfassbaren Dinge ist, lässt Regisseur Johann Simons die gewaltige Bühnenmaschinerie anwerfen, die Technik tanzen. Eine riesige Windmaschine wirft Nebelschwaden, es heben und senken sich die Bühnenböden, schaffen Ebenen, Schluchten, Abgründe. Stolze Lichtspiele und eine grandiose Theaterillusionsmeditation. Und dann kommen die neuen Schauspieler einer nach dem anderen durch die Saaltüren hinein, rot gekleidet, als seien sie Mitglieder einer fremdartigen Sekte, der Zukunft entsprungen.
Wir haben keine Angst.
Warum habt ihr keine Angst? Ist es so herrlich zu wissen,
Es ist herrlich.
Seid ihr gern beisammen?
Nein.
Nein.
Gern beisammen sind sie nicht und bizarren von oben gemachten Gemeinschaftsregeln unterworfen. Seltsame Resonanzen gibt das mit der Corona-Lage, in der wir Gemeinschaft so vermissen und doch abstrakt scheinenden Regeln gehorchen, damit uns der Tod nicht ereilt. Der Tod, bei Elias Canetti der Augenblick genannt, ist den Figuren im Stück in ihren Namen eingeschrieben, der nur eine Nummer ist.
Mutter, wie lange wirst du jetzt noch leben? Noch viele Jahre, nicht wahr?
Nicht so viele.
Ich will wissen, wie viele.
Das ist ein Geheimnis.
Mutter, ich kann nicht schlafen, wenn du mir es nicht sagst.
Das Geburtsdatum eines jeden dagegen ist in einer Kette eingeschweißt, die jeder um den Hals trägt und ein großes Geheimnis birgt. Privilegiert und begehrt sind die hohen Zahlen, bemitleidenswert die niedrigen und niemand stellt das System in Frage.
Darf ich um Ihren Namen bitten?
43.
Da haben Sie sich nie für noble junge Herren interessiert?
Junge 88er, meinen Sie?
Alle Frauen sind nach denen verrückt.
88er sind aufgeblasen und dumm. Was hat so ein Mensch schon geleistet?
geleistet. Seine 88 Jahre kriegt er bei der Geburt. Umgehängt und das ist alles. Mag Leute, die es mit ihrem Namen schwer haben.
Was bedeutet es, um den eigenen Tod zu wissen und was fängt man an mit dem Leben? Wo liegt sein Sinn? Wie gestaltet man es? Wie wird es verschwendet? Große Fragen werden hier gestellt, die im Angesicht einer weltweiten Pandemie vielleicht noch dringlicher geworden sind. Gestellt werden sie vor einer riesigen weißen Wand. Jeder muss sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Und immer wieder fällt ein Körper einfach so in einen Bühnenschacht, verglüht wie eine Sternschnuppe. Ein Menschenleben ist so schnell vorbei. Manchmal ergreift das, öffnet Gedankenräume, schlägt Parallelen zum Heute. Listig spielt Regisseur Johann Simons mit Corona-Bildern. Der Kapsellan, die rätselhafte Instanz, die die Regeln setzt, wird von der chinesischstämmigen Schauspielerin Jing Xiang gespielt, die am Anfang Chinesisch spricht. Ein rätselhaftes Bild von Fremdheit, aber zugleich auch eine etwas zu deutliche Anspielung auf die mutmaßliche Herkunft des Virus. Mal trägt einer Maske, dann wird mit rot-weißen Abstandsstäben hantiert. Aber immer wieder ist zu spüren, dass die Inszenierung in wenigen Wochen aus dem Boden gestampft wurde. Beim Sprechen und Spielen entstehen einige Längen. Ein Mann, die 50, gespielt von Stefan Hundstein, zettelt schließlich eine Revolte an, enthüllt, dass alle Kapseln leer sind. Zunächst wird er als Verrückter ausgeschlossen, dann überzeugt er die Masse. Individuelle Tode sind wieder erlaubt, Morde möglich. Und so sieht man auf der Bühne am Ende, wie die Schauspielerin Gina Haller gewürgt wird, wie der Afroamerikaner George Floyd. Die neue Selbstverantwortung bringt auch den tiefsten Menschenhorror zum Vorschein. Johann Simons ist ein kluger Kommentar zum seltsamen Zwischenfall gelungen, der die Welt seit 3 Monaten ereilt.
Große Fragen in Pandemiezeiten. Dorothea Markus war das über die Befristeten von Elias Canetti am Schauspielhaus Bochum, inszeniert von Johann Simons. Und jetzt betreten wir hier in Kultur heute im Deutschlandfunk den Wellnessbereich und baden in Schönheit. Wo ginge das wohl besser als in Baden-Baden? Baden in Schönheit, so heißt die neue Ausstellung im Baden-Badener Museum LA8 und sie forscht nach den Anfängen von Wellness und Körperoptimierung im 19. Jahrhundert. Christian Gampert war dort.
Die Kurstadt Baden-Baden hat sich immer sehr um das körperliche Wohlbefinden ihrer Gäste gekümmert. Ihren Aufschwung nahm sie im 19. Jahrhundert, als die Lichtenthaler Allee zu einem Landschaftspark umgestaltet und so zur Promeniermeile für die Reichen wurde. Während aber die einen sich um Aussehen, Status und Gesundheit sorgten, mussten andere industriell schuften und ihre Arbeitskraft erhalten. Die um 1900 recht klar nach Klassen getrennte Gesellschaft kommt in dieser Ausstellung soziologisch eher wenig in den Blick. Dafür kümmert man sich im Museum LA8 um die Ideologien und Techniken, mit denen die Gesellschaft nun dem neuen Götzen, dem Körper, huldigte.
In der Badekultur, wie sie sich im 19. Jahrhundert entwickelt, lässt sich ein ganz interessanter Übergang beobachten, nämlich der vom Leib zum Körper. Der Leib ist jetzt nicht mehr Gott und der Natur schicksalhaft ergeben, sondern er wird zum Projekt. Ich kann den jetzt trainieren, die Ärzte können mir helfen, die können dran rumoperieren.
Sagt Kurator Matthias Winzen. Der individuell verfügbare Körper wurde um 1880 erstaunlicherweise schon am hier stolz präsentierten Rumpfdrehstuhl von Gustav Zander gestählt, ein Gerät, das heutigen Fitness-Folterinstrumenten ziemlich ähnlich sieht. Auf diesem Stuhl saßen nicht gerade die Massen, aber immerhin, es gab ihn. Durch Röntgenstrahlung konnte man ab 1900 in den Körper hineinsehen. Die Ausstellung zeigt eine Brustkorbdurchleuchtungsapparatur, an der Menschen minutenlang der Strahlung ausgesetzt waren. Der Körper wurde auch in einem elektrifizierten Wasserbad erfrischt. Zu sehen sind Wannen und Stromkabel und konnte nach diversen gymnastischen Übungen, zu denen hier bunt illustrierte Anleitungen ausliegen, an Strand und Freibad präsentiert werden. Also, es gab eine ganz neue Körperkultur, zu der auch die Freiluft- und Barfußapostel mit ihren Naturheilverfahren sowie Kur- und Heilanstalten gehörten. Und auch die Kunst tat ihren Teil.
Zwei Bereiche sind da sehr einflussreich. Einerseits die Idealisierungen der Kunst, also aus der Malerei, und auf der anderen Seite die Fortschritte der Medizintechnik, die auch dann eine Apparatetechnik ist. Und das sind rasante Fortentwicklungen und Fortschritte.
Die schönen Leiber dieser Ausstellung sind meist schlanke Jünglingskörper in der Brandung und im lauschigen Hain, gemalt etwa von dem Jugendstilkünstler Ludwig von Hoffmann. Oder noch pathetischer und vor Großformatik klassischer Kulisse bei Sascha Schneider. Viel origineller im Zugriff sind die französischen Karikaturen von Granville und besonders die lithografischen Blätter von Daumier, die das eigentliche Zentrum der Ausstellung bilden. Hier wird sarkastisch analysiert, welche Mühsal und Pein es ist, den eigenen, unvollkommenen Körper bei angeblichen Badefreuden vorzuzeigen und wie oft man sich dabei lächerlich macht. Hier kommt, wir sind in der Mitte des 19. Jahrhunderts, tatsächlich das Volk in den Blick, das sich einerseits ertüchtigen, andererseits aber auch Spaß haben will. Und mit der Vorgabe, den eigenen, leicht bekleideten Körper inszenieren zu müssen, auf sympathische Weise überhaupt nicht zurechtkommt. Der Ausstellungstitel »Baden in Schönheit« wird hier also angenehm konterkariert, um dann gleich wieder die vielen Kraftsportler, Homöopathen und Heilslehrer vorzuzeigen, deren Wirken, wie so vieles in dieser Schau, eher ins 20. Jahrhundert reicht. Korsette für die Damen optimieren die Figur auf zwanghafte Weise, Prothesen ergänzen den meist männlichen und kriegsbeschädigten Körper. Die Fotografie wird seltsamerweise nicht in ihren emanzipatorischen Möglichkeiten, sondern als Medium der Pornografie vorgeführt. Und so beschenkt uns diese schöne Ausstellung mit sehr ambivalentem Material. Wenn man all die Kneippkuren und Jungborn-Kuranstalten hinter sich gelassen hat, blickt man dankbar auf eine Einsicht der Schauspielerin Sharon Stone, die an der Wand prangt. Es ist gar nicht so leicht, so schön zu sein, wie man aussieht.
Der Übergang vom Leib zum Körper zu beobachten im Museum Ella 8 in Baden-Baden in der Ausstellung Baden in Schönheit. Und jetzt gebe ich weiter an Susanne Lurweg mit den Kulturnachrichten und es gibt Neuigkeiten aus Radebeul.
Genau, da wird nämlich der Schriftsteller Jörg Bernig jetzt doch nicht Kulturamtsleiter. Er zieht seine Bewerbung zurück, wie er heute mitteilte. Damit reagierte der 56-Jährige auf die Diskussion rund um seine Personalie. Seine Erklärung überschrieb er mit den Worten, was zu sagen ist, und kritisierte darin unter anderem die Attacken einiger Stadträte und Bürger nach seiner Wahl. Gegen die Wahl Bernigs als Kulturamtsleiter hatte sich auch bundesweiter Protest geregt, da er der neuen Rechten zugeordnet wird. Dennoch wurde der Schriftsteller zunächst am 20. Mai in geheimer Wahl gewählt, vermutlich mit den Stimmen von CDU und AfD. Am kommenden Montag sollte nun, nach den Protesten, erneut abgestimmt werden. Ob diese Sondersitzung nun trotzdem stattfinden wird, ist bislang noch offen. Weiterhin offen oder besser ungeklärt ist auch, wer die Tür aus dem Pariser Club Bataclan gestohlen hat, auf der ein Bild zu sehen ist, das dem englischen Streetart-Künstler Banksy zugeschrieben wird. Wir haben gestern darüber berichtet, dass die Tür in einem Landhaus in Italien gefunden wurde. Die Polizei in L'Aquila, der Hauptstadt der italienischen Abruzzen, stellte das Kunstwerk in Türform heute erst einmal der Öffentlichkeit vor. Zu sehen ist ein Frauenbild. Der Landhausbesitzer scheint nicht gewusst zu haben, welcher Schatz auf seinem Dachboden war, und weiterhin ist wirklich unklar, wie die Tür nach Italien gekommen ist und wer hinter der Tat steckt. Während im Bataclan in Paris nun die kunstvolle Tür nach wie vor vermisst wird, bekommt die Frankfurter Goethe-Universität demnächst ein Kunstwerk als Dauerleihgabe. Und zwar eine Installation des chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Die Arbeit trägt den Titel Bang und besteht aus 886 antiken Holzhockern. Um diese auch angemessen zu präsentieren, werde auf dem Campus Westend ein eigener Ausstellungsraum gebaut, sagte Präsidentin Brigitta Wolf. Bis dieser fertig ist, dauert es aber wohl noch 3 bis 4 Jahre. Die bekannten britischen Dirigenten Simon Rattle und Mark Elder haben einen offenen Brief an die britische Regierung geschrieben. Sie warnen vor den Folgen der Corona-Pandemie für den Orchesterbetrieb. Wenn die Klangkörper nicht mehr unterstützt würden, stünde man bald vor den Trümmern der Musik- und Konzertlandschaft, schreiben Rattle und Elder. Die Situation vieler Musikerinnen und Musiker sei verzweifelt. die Kulturlandschaft verwüstet und der Konzertbetrieb nicht eins zu eins in die digitale Welt zu verlagern. Beide Dirigenten bitten um Unterstützung.
Dankeschön. Susanne Lurwig war das mit den Kulturnachrichten in Kultur heute. Ich bin Katrin Hondl und danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk gibt es jetzt gleich die Informationen am Abend. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.